Du kennst diese Situation ganz sicher. Dein Kind ist jetzt in der 4. Klasse und plötzlich schwebt dieses eine ja echt gewaltige Thema über jedem Abendessen.
Oh ja, die Suche nach der weiterführenden Schule.
Genau. Welche Schule ist die richtige? Es ist halt eine unglaublich emotionale Phase, weil man möchte natürlich, man will ja die perfekten Weichen stellen, ne? Und dann blätterst du so durch diese ganzen Schulporträts, klickst dich durch die Websites. Und da steht dieser eine Satz, der bei vielen Eltern also wirklich sofort den Puls in die Höhe treibt.
Ich kann es mir schon fast denken.
Dieses berühmte selbstgesteuertes Lernen mit digitalen Medien.
Ja, da schrillen bei vielen direkt die Alarmglocken. Und ganz ehrlich, das ist auch völlig nachvollziehbar.
Absolut. Man hat da doch direkt dieses Horrorbild vor Augen, oder? Das 10-jährige Kind sitzt da völlig alleine gelassen vor einem Bildschirm.
Mhm.
Es klickt planlos von einem YouTube-Video zum nächsten, verliert sich in irgendwelchen Browser-Tabs, spielt vielleicht nebenbei noch Minecraft und am Ende des Tages wurde wahnsinnig viel gescrollt, aber rein gar nichts gelernt.
Ja, die Befürchtung ist einfach riesig, dass die Kinder da komplett ins offene Messer laufen, weil, naja, weil einfach die Struktur fehlt.
Genau das.
Der Sprung von dieser ja doch sehr stark geführten Grundschulzeit in eine Umgebung, die plötzlich so viel Eigenverantwortung fordert, der ist ja auch riesig.
Ja.
Wenn du einem Kind einfach nur ein iPad in die Hand drückst und sagst, lern mal schön selbstständig, dann endet das unweigerlich im Chaos. Das Gehirn eines 10-Jährigen ist rein, also entwicklungsbiologisch gesehen, noch gar nicht in der Lage, sich selbst über Wochen hinweg perfekt strukturieren.
Und genau deshalb haben wir uns für unsere heutige Analyse ein ganz konkretes Ziel gesetzt. Wir nehmen nämlich die digitalen Lernumgebungen des Campus Hebebrandstraße mal ganz genau unter die Lupe.
Richtig.
Unsere Quellen sind da interne Dokumente, Strukturpläne und auch ganz konkrete Screenshots aus deren System. Wir wollen einfach herausfinden, wie genau verhindert diese Schule, dass dieses befürchtete digitale Chaos ausbricht.
Mhm.
Und wie schaffen Sie es stattdessen, bei den Kindern echte Selbstständigkeit aufzubauen? Lass uns da doch direkt mal reinspringen. Wie genau löst der Campus dieses massive Strukturproblem?
Der entscheidende Unterschied ist hier die Systematik. Also der Campus wirft die Kinder eben nicht in so einen Ozean aus digitalen Links. Sie haben stattdessen einen sehr klaren, 6-stufigen Lernprozess etabliert.
Okay, 6 Stufen. Welche sind das?
Das zieht sich quasi wie ein roter Faden durch den Alltag. Das sind die Phasen Planen, Orientieren, Aufgabenwahl, Umsetzen, Referenzieren und am Ende die Reflexion.
Mhm, verstehe.
Und der eigentliche Kern dahinter, und das ist jetzt das Wichtigste für dich als Elternteil zu wissen, ist nicht diese bloße Beschäftigung mit dem Tablet. Es geht um den systematischen Aufbau von sogenannten metakognitiven Kompetenzen.
Okay, stopp. Lass uns das direkt mal auspacken. Metakognitive Kompetenzen, das klingt jetzt ehrlich gesagt extrem nach Uniseminar. Was heißt das denn für einen 10-Jährigen?
Ganz einfach gesagt bedeutet das, das Kind lernt, wie es lernt.
Ah, okay.
Es baut ein aktives Bewusstsein für den eigenen Lernprozess auf. Stell dir vor, du spielst Fußball, ne? Wenn du da einfach nur dem Ball hinterher rennst, spielst du zwar, aber du wirst nicht zwingend besser.
Ja, man rennt halt einfach nur.
Genau. Wenn du aber nach dem Spiel überlegst, Moment, warum stand ich bei dem Gegentor falsch? Wie muss ich da meine Taktik ändern? Dann nutzt du Metakognition.
Ah, verstehe.
Und wenn genau diese Strategien beim digitalen Lernen fehlen, wird das Ganze zu einer reinen Beschäftigungstherapie. Die Kinder wischen bunte Bildchen hin und her, aber es bleibt nichts hängen. Metakognition ist da wirklich das Fundament.
Damit das Wissen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis wandert, richtig?
Exakt.
Das leuchtet mir ein. Aber das bringt mich auch direkt zu meinem ersten großen Praxisproblem. Wenn wir jetzt von Orientierung sprechen, wie weiß denn ein 10-jähriges Kind an einem Montagmorgen überhaupt, was es in den nächsten 6 Wochen tun soll?
Ja. Das ist die große Frage.
Und sagt, so, schlagt alle Buchseite 12 auf, wir machen heute Brüche. Wenn das aber wegfällt, wie startet denn dann dieser Prozess?
Der Startschuss fällt da mit einem Instrument, das sich Advanced Organizer nennt.
Advanced Organizer? Okay.
Genau. Und das darf man sich jetzt bitte nicht wie so ein, naja, wie ein langweiliges Inhaltsverzeichnis oder so einen Textblock vorstellen.
Sondern?
Das ist eine extrem interaktive, grafisch hochgradig strukturierte Übersicht. Und die steht am Anfang jeder 6-wöchigen Epoche. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel aus den Dokumenten für den 6. Jahrgang in Deutsch. Das Thema ist die Welt der Sagen.
Okay, ja, ich habe das Layout dazu vorhin gesehen. Das ist optisch wirklich ziemlich beeindruckend aufgebaut, muss ich sagen.
Nicht wahr?
Ja, total. Es sieht ein bisschen aus wie so eine alte, aufgeschlagene Schatzkarte aus einem Fantasy-Film.
Richtig, ja.
Auf der linken Seite findet man dann die Merkmale einer Sage. Und das ist dargestellt mit so kleinen Pergamentrollen und antiken griechischen Säulen. Und da steht dann zum Beispiel der wahre Kern, also das Sagen ja oft auf realen Orten basieren.
Mhm.
Und darunter gibt es dann eine Illustration zur Verbindung von Realität und Fantasie, wo so ein Krieger gegen einen Drachen kämpft. Und rechts daneben sind die berühmten Helden grafisch aufbereitet. Theseus und der Minotaurus, Ikarus und so weiter.
Genau. Und das Entscheidende hier ist die Interaktivität. Wenn die Kinder da reinkommen, sehen sie visuell sofort das große Ganze. Und hinter kleinen Plussymbolen verbergen sich dann weitere Ebenen.
Ah, man kann das also aufklappen.
Ja, genau. Wenn Sie darauf klicken, können Sie sich Basistexte sogar vorlesen lassen. Da öffnet sich ein Fenster, das erklärt, dass Sagen früher mündlich weitergegeben wurden. Es gibt auch kleine Zuordnungsaufgaben direkt in dieser Startübersicht, um das Vorwissen mal so ein bisschen zu aktivieren.
Weißt du, woran mich das total erinnert?
Sag schon.
An so eine Landkarte, die man am Eingang von einem riesigen Freizeitpark in die Hand gedrückt bekommt.
Oh ja, guter Vergleich.
Wenn du durchs Tor gehst, bist du ja erstmal komplett erschlagen von den ganzen Lichtern und Geräuschen. Aber mit dieser Karte siehst du sofort, aha, oben links ist die Achterbahn, rechts die Wildwasserbahn und in der Mitte ist der Food Court. Man sieht sofort die Hauptattraktionen und verläuft sich nicht.
Ganz genau, das ist das Prinzip.
Aber, und da muss ich jetzt mal kurz einhaken, reicht so ein hübsches Bild wirklich aus, damit ein Kind nachhaltig lernt? Also nur weil ich den Plan von einem Freizeitpark auswendig kenne, macht mich das doch noch lange nicht zum Ingenieur für Achterbahnen, oder?
Nein, natürlich nicht.
Ist das dann nicht einfach nur eine nette optische Spielerei?
Das ist ein sehr berechtigter Einwand. Aber die Antwort darauf führt uns direkt in die kognitive Lernpsychologie. Dieser Advanced Organizer ist nämlich absolut kein Gimmick.
Okay, was ist es dann?
Er dient der sogenannten Wissensvernetzung. Du musst wissen, unser Gehirn hasst isolierte Fakten. Wenn ein Kind jetzt später im Unterricht ein neues Detail lernt, sagen wir, ein bestimmtes grammatikalisches Merkmal in einer Sage, dann schwebt dieses Detail nicht mehr im luftleeren Raum.
Ah, das Kind hängt das neue Wissen also quasi an einen geistigen Haken, der durch das Bild schon da ist.
Exakt. In der Psychologie nennt man das Schematheorie. Das Gehirn hat durch diese Schatzkarte bereits eine Art Regalaufbau im Kopf angelegt.
Das ist clever.
Ja. Und wenn jetzt ein neues Puzzleteil kommt, weiß das Gehirn sofort, ah, das gehört in die Schublade Merkmale einer Sage. Genau da unter die antike Säule. Und um das noch weiter zu unterstützen, nutzt das System zusätzlich gehirngerechte Methoden wie ABC-Listen oder Memo-Flips.
Warte mal, kurz Stopp. ABC-Listen? Memo-Flips? Was genau passiert da mechanisch im Kopf eines Zehnjährigen? Erklär das mal kurz.
Gerne. Also, eine ABC-Liste ist eine Methode, um das Vorwissen zu aktivieren. Das Kind schreibt zu jedem Buchstaben des Alphabets einen Begriff auf, den es schon mit dem Thema assoziiert.
Ah, A wie Antike, B wie Bogen, sowas?
Genau, das wärmt quasi die neuronalen Netzwerke richtig schön auf. Und ein Memo-Flip ist ein strukturiertes Faltbüchlein, das gibt es physisch, aber eben auch digital.
Okay.
Durch die gestaffelten Reiter da drin kann das Kind Unterthemen visuell hierarchisieren. Beide Methoden zwingen das Gehirn also dazu, Informationen aktiv zu ordnen, anstatt sie nur passiv zu konsumieren.
Verstehe. Das schöne Bild vom Anfang ist also wirklich nur das Fundament, auf dem tiefes Verstehen erst möglich wird.
Ganz genau.
Okay. Dieses Konzept der Landkarte, das kaufe ich dir ab. Aber eine Landkarte zeigt mir ja erstmal nur, wo die Dinge sind. Wenn das Kind nun also weiß, was das große Thema ist, muss es im nächsten Schritt ja wissen, was genau es eigentlich tun soll, ne?
Richtig, der Lehrplan muss übersetzt werden.
Und hier bin ich bei der Recherche über etwas gestolpert, bei dem ich wirklich stutzen musste. Das System basiert laut den Dokumenten komplett auf der sogenannten Blum'schen Taxonomie.
Das stimmt, ja.
Aber hey, das ist doch hochkomplexe Pädagogik. Das lernt man im 5. Semester im Lehramtsstudium. Da geht es um kognitive Prozesse und Klassifikationsstufen.
Oh ja.
Wie um alles in der Welt soll ein 10-jähriger Viertklässler, der gerade von der Grundschule kommt, verstehen, was ein taxonomisches Lernziel ist?
Das wäre in der Tat völlig absurd.
Aber hier kommt der geniale didaktische Schachzug dieser Schule ins Spiel. Sie konfrontieren die Kinder natürlich nicht mit universitären Fachbegriffen.
Gut, das hätte mich auch gewundert.
Sie haben diese komplexe Blum'sche Taxonomie stattdessen in eine absolut altersgerechte Gartenmetapher übersetzt. Das Ganze nennt sich dann bei denen Kompetenzraster.
Ein Kompetenzraster als Garten. Wie genau muss ich mir das vorstellen?
Also, die Taxonomie von Blum ordnet Lernziele ganz nüchtern nach ihrer kognitiven Tiefe. Vom ganz einfachen Auswendiglernen bis hin zum kreativen Neuschaffen.
Okay.
Der Campus Hebebrandstraße hat daraus jetzt 6 Entwicklungsstufen einer Pflanze gemacht. Die allererste Stufe heißt Pflanzen. Das steht für das reine Faktenwissen. Im Thema Sagen bedeutet das ganz simpel, das Kind kann verschiedene Sagenhelden namentlich aufzählen.
Verstehe. Und dann wächst das Ganze.
Genau. Die zweite Stufe sind die Wurzeln. Hier wird es schon etwas tiefer. Es geht um das Verstehen. Das Kind kann nun zum Beispiel erklären, worin sich eine Sage grundlegend von einem Märchen unterscheidet.
Mhm.
Stufe 3 heißt Pflegen. Das ist dann die Anwendung des Wissens. Das Kind bekommt eine völlig neue Sage und kann die gelernten Merkmale darin identifizieren.
Okay, das heißt, die kognitive Anforderung steigt mit jeder Stufe sichtbar an. Wie geht es dann weiter?
Danach kommt das Betrachten, das steht für das Analysieren. Das Kind untersucht da zum Beispiel das Verhalten einer speziellen Figur und erstellt eine Figurenskizze.
Ah, okay.
Die 5. Stufe ist das Formen. Hier wird es wirklich hochkomplex und kreativ. Das Kind erschafft etwas völlig Eigenes. Da gibt es dann die Aufgabe, entwirf eine moderne Heldensage für ein heutiges Computerspiel.
Wow, das ist kognitiv gesehen ja absolute Meisterklasse für das Alter.
Ja, absolut. Und die letzte, 6. Stufe ist dann das Ernten. Das Reflektieren über den eigenen Lernprozess. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen.
Das ist wirklich extrem charmant übersetzt. Und ich habe gesehen, das Interface der Plattform greift das auch komplett auf. Selbst die Navigationsleiste oben hat genau diese Begriffe. Pflanzen, Wurzeln, Pflegen und so weiter.
Ja, das ist alles aus einem Guss.
Das Kind navigiert also buchstäblich durch seinen eigenen Kompetenzaufbau, ohne überhaupt zu wissen, dass es da gerade komplexe Lernpsychologie anwendet.
Genau das ist der Trick. Aber das Wichtigste an diesem Gartenraster ist, wie es im Alltag genutzt wird. Es ist nämlich nicht nur zur Zierde da, sondern es ist das zentrale Werkzeug zur Selbsteinschätzung.
Wie meinst du das?
Zu Beginn einer Epoche machen die Lernenden eine erste Standortbestimmung. Und dann? Nach jeder bearbeiteten Lerneinheit schätzen sie sich in diesem Raster selbst ein.
Ah ja, das habe ich in den Screenshots gesehen. Neben jeder dieser Kompetenzen sind so kleine interaktive Kreise. Die Kinder klicken an, noch nicht erreicht, arbeite ich dran oder erreicht.
Ganz genau.
Und das System visualisiert das dann farblich, von so einem ganz hellen Grün bis hin zu einem satten Dunkelgrün.
Richtig.
Aber, und da muss ich jetzt mal kurz die ganz kritische Elternbrille aufsetzen.
Nur zu.
Wir reden hier von 10- bis 12-jährigen Kindern. Ist da die Versuchung nicht einfach riesig, überall ganz schnell dunkelgrün alles verstanden anzuklicken, damit man fertig ist und ab an die Playstation kann?
Ja, der Gedanke liegt nahe.
Wie verhindert das System denn, dass die Kinder sich da einfach massiv selbst betrügen?
Das ist wirklich die klassische Angst und sie ist auch total berechtigt, zumindest wenn man von unserem traditionellen Notensystem ausgeht. Aber wir müssen hier verstehen, warum diese Selbsteinschätzung überhaupt so unglaublich mächtig ist.
Okay, erzähl.
Die pädagogische Forschung, allen voran der bekannte Bildungsforscher John Hattie, hat massiv Daten genau dazu gesammelt. Hattie hat herausgefunden, dass die Selbsteinschätzung des eigenen Lernniveaus einer der allerwirksamsten Faktoren für erfolgreiches Lernen überhaupt ist.
Echt jetzt? Aber warum? Warum lernt ein Kind besser, nur weil es sich selbst bewertet?
Weil im Gehirn da etwas völlig anderes passiert, als wenn der Lehrer eine Note gibt. Bei einer externen Note ist der Prozess sofort beendet. Der Lehrer gibt eine 3, das Gehirn sagt, okay, Akte geschlossen.
Ja, das stimmt, die Verantwortung ist ausgelagert.
Genau. Wenn das Kind aber selbst entscheiden muss, ob es bei den Wurzeln jetzt hellgrün oder doch schon dunkelgrün ist, muss es sein eigenes Wissens kennen. Es muss sich intern fragen, habe ich wirklich verstanden, warum Ikarus abgestürzt ist? Könnte ich das jetzt jemandem erklären?
Ah, es zwingt zur Selbstreflexion.
Ja. Dieser Such- und Abgleichprozess im Gehirn stärkt massiv die neuronalen Verbindungen. Und zu deiner Frage mit dem Schummeln, das System ist dann natürlich nicht blind.
Das beruhigt mich.
Die Lehrkraft fungiert hier als eine Art Lerncoach. Wenn ein Kind überall dunkelgrün anklickt, die Ergebnisse bei den konkreten Aufgaben aber total fehlerhaft sind, gibt es ein sofortiges Feedback-Gespräch.
Und dann fliegt das auf?
Genau. Das Kind merkt sehr schnell, es bringt mir überhaupt keinen Vorteil, mich besser zu machen, als ich bin. Ich betrüge mich nur selbst um die passende Hilfe. Das verschiebt die Motivation von außen, also gute Noten für den Lehrer, komplett nach innen. Es geht um das eigene Wachstum.
Okay, verstehe. Wir gehen also quasi weg von der reinen Theorie. Lass uns das mal ganz konkret für den Alltag durchexerzieren. Wie sieht denn nun ein typischer Dienstagsmorgen für so ein Kind an der Schule aus?
Ja, schauen wir uns das an.
Wie wird aus diesem hellgrünen Feld im Raster denn echte konzentrierte Arbeit am Tablet?
Hier kommt das Prinzip der Passung von Aufgabe und Lernendem ins Spiel. Das oberste Ziel von diesem selbstgesteuerten Lernen ist, dass das Kind Aufgaben wählt, die exakt seinem ganz individuellen Lernstand entsprechen.
Mhm.
Es braucht die perfekte kognitive Herausforderung. Anstatt dass alle 30 Kinder im Raum exakt dasselbe Arbeitsblatt ausfüllen und sich die eine Hälfte extrem langweilt, während die andere total verzweifelt, steuert das Kind seine Aufgabenwahl direkt über dieses Kompetenzraster.
Das heißt also, das Kind loggt sich ein, geht in sein digitales Raster, sieht, dass es bei Sagen nacherzählen auf der Stufe Wurzeln noch hellgrün ist und klickt dann direkt da auf eine Aufgabe, um das zu üben.
Ganz genau. Es gibt für die Jüngeren auch noch etwas einfachere Zugänge, um da langes Suchen zu vermeiden. Aber dieser kompetenzgenaue Zugriff, der ist das eigentliche Ziel. Und um dann die eigentliche Arbeit zu organisieren, nutzen die Kinder erstaunliche Werkzeuge.
Oh ja, und hier wird es wirklich interessant. Ich habe mir diese Planungsstruktur der Schule ja angesehen und ich versuche das mal für dich als Zuhörer zu beschreiben.
Mach das mal.
Es gibt da so eine digitale Übersicht mit drei Spalten. Über der ersten Spalte ist eine kleine Glühbirne. Das steht für zu erledigen. Die zweite Spalte heißt in Bearbeitung und die dritte Spalte heißt erledigt.
Mhm.
Und in diesen Spalten verschieben die Kinder kleine digitale Aufgabenkärtchen hin und her. Und als ich das gesehen habe, dachte ich echt erst, Moment mal. Drei Spalten. To do, doing, done. Kärtchen verschieben. Das kenne ich doch irgendwoher. Das ist doch Kanban.
Exakt. Das Projektmanagement-Tool aus der agilen Softwareentwicklung.
Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Das System, das moderne Tech-Unternehmen, agile Startups und riesige Automobilkonzerne für ihr Projektmanagement nutzen, das nutzen hier 10-Jährige, um ihren ganz normalen Schulmorgen zu strukturieren.
Ja, irre, oder?
Total. Und es geht ja noch weiter. Neben diesem Kanban-Board gibt es noch einen Wochenplaner. Da sind für jeden Wochentag Zeilen für die Fächer, also Mathe, Deutsch, Gesellschaft oder Informatik.
Mhm.
Und unten sind lauter kleine leere Blasen, in denen jeweils 15 Minuten steht. Die Kinder planen also ihre Lernzeiten in 15-Minuten-Blöcken und malen für jede geplante Viertelstunde einen Punkt in der entsprechenden Fachfarbe aus.
Diese harten visuellen Strukturierungshilfen sind auch wirklich essentiell. Sie sind quasi das ultimative Gegenmittel gegen das planlose Herumklicken im Netz, vor dem Eltern so unglaubliche Angst haben.
Ja, das ergibt Sinn.
Durch dieses knallharte Projektmanagement wird verhindert, dass das Lernen in eine reine Beschäftigungstherapie abrutscht. Das Kind übernimmt physisch und mental die volle Verantwortung für seinen Lernprozess. Es plant, es priorisiert und es setzt dann auch um.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ein Viert- oder Fünftklässler, der gerade ganz frisch von der Grundschule kommt, wo die Lehrerin noch genau gesagt hat, wann er bitte den blauen Schnellhefter rausholen soll.
Ja.
Der wird doch von so unfassbar viel Eigenverantwortung, Kanban-Boards und Zeitmanagement erstmal komplett erschlagen, oder? Da muss doch am Anfang die Hälfte der Klasse völlig untergehen?
Das ist ein enorm wichtiger Punkt und das sollte auch alle Eltern wirklich beruhigen. Niemand, wirklich niemand, wird in dieses System einfach so eiskalt hineingeworfen.
Okay, wie machen die das dann?
Die Schule hat ein sehr engmaschiges, mehrstufiges Unterstützungssystem etabliert. Man nennt das in der Pädagogik Scaffolding. Also das Aufbauen eines Lerngerüsts.
Ein Gerüst, okay.
Genau. Für Kinder, die am Anfang eben noch nicht so viel eigene Struktur aufbringen können, gibt es eine sehr intensive Lernbegleitung. Die Lehrkräfte geben anfangs noch sehr stark vor, welche 15 Minuten Blasen heute gemalt werden und welche Aufgabenkarte wohin geschoben wird.
Ah, sie nehmen sie also an die Hand.
Ganz genau. Wenn ein Kind überfordert ist, bekommt es ein engeres Hilfesystem und einfach weniger Optionen. Erst wenn das Kind zeigt, dass es mit der Struktur auch umgehen kann, wird das Gerüst ganz langsam abgebaut. Die große Freiheit wird da nicht verschenkt, sie wird Schritt für Schritt erarbeitet.
Okay, puh, das beruhigt enorm. Das Kind hat also seinen Advanced Organizer verstanden, seinen Stand im Gartenraster bewertet, seine Kanban-Karten erfolgreich nach rechts verschoben und seine Blasen fleißig farbig ausgemalt.
Richtig.
Die Aufgaben sind erledigt. In einer ganz normalen Schule würde jetzt einfach die Pausenglocke klingeln. Schnell die Tasche packen, Reißverschluss zu und ab auf den Schulhof. Ist das Lernen am Campus Hebebrandstraße an dieser Stelle dann auch vorbei?
Nein, überhaupt nicht. Und das führt uns zur allerletzten und vielleicht sogar wichtigsten Stufe dieser Gartenmetapher, dem Ernten. Ohne Ernte war die ganze Arbeit auf dem Feld ja quasi umsonst.
Stimmt.
Wenn das Kind seine Aufgaben erledigt hat, folgt immer, und zwar wirklich immer, die systematische Reflexion. Das ist genau der Moment, in dem diese metakognitiven Kompetenzen, von denen wir anfangs sprachen, fest zementiert werden.
Wir reden also über so eine Art Cooldown für das Gehirn.
Sehr gutes Bild, ja.
Was bedeutet das denn in der Praxis? Wie reflektiert ein 10-Jähriger seinen Tag, ohne dass es sich anfühlt wie, naja, so ein lästiges Steuerformular?
Der Campus nutzt dafür sehr anschauliche, fast schon spielerische Instrumente. Eines davon ist die sogenannte Zielscheibe.
Eine Zielscheibe?
Genau. Das ist im Grunde ein simples Koordinatensystem in Form einer Dartscheibe. Die Achsen stehen dafür bestimmte Bewertungskriterien. Das Kind kann sich zum Beispiel entscheiden, auf der horizontalen Achse seinen Lernerfolg und auf der vertikalen Achse sein Interesse einzutragen.
Mhm.
Und je näher das Kind seinen Punkt in die Mitte der Scheibe, also quasi ins Bullseye, setzt, desto höher war die Zielerreichung.
Oh, das ist echt clever. Das zwingt das Kind ja dazu, völlig unterschiedliche Gefühle gegeneinander abzuwägen.
Absolut.
Ich kann ja zum Beispiel ein Thema wie diese griechischen Sagen total faszinierend gefunden haben. Mein Interesse war also riesig. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, war mein tatsächlicher Lernerfolg heute trotzdem miserabel, weil ich mich beim Layouten meiner Heldengeschichte total verzettelt habe.
Exakt. Das Kind lernt dadurch, Begeisterung von echter Effizienz zu trennen. Das ist Gold wert. Und ein weiteres geniales Instrument ist der Lernkern.
Was ist das?
Stell dir ein Kreismodell vor, so ähnlich wie einen aufgeschnittenen Pfirsich. In den inneren Kreis, also den Kern, schreibt das Kind seine allerwichtigste, essentielle Erkenntnis dieser Lernphase.
Okay.
Und in den äußeren Ring, das Fruchtfleisch sozusagen, da schreibt es, was es außerdem noch so ganz nebenbei mitgenommen hat.
Warum genau ist diese Trennung so wichtig?
Weil es dem Gehirn ungemein hilft, Haupt- und Nebeninformationen zu strukturieren. Das Kind lernt schlichtweg zu priorisieren. Und für die Langzeitperspektive gibt es dann auch noch die große Wochenreflexion.
Wie sieht die aus?
Das ist oft sehr visuell gestaltet. Auf der einen Seite zeichnet das Kind seinen Weg über so eine kleine Treppe, um den Schwerpunkt der Woche zu planen. Auf der anderen Seite ist eine große Sonne mit der simplen Frage Ziel erreicht.
Ah, okay.
Und dann gibt es die ganz klassischen Daumen hoch und Daumen runter Symbole. Daneben schreibt das Kind Sätze wie gut gelungen ist mir oder ein Problem war für mich noch und ganz entscheidend, das mache ich nächste Woche anders.
Da schließt sich also echt der Kreis. Der Fehler von dieser Woche wird direkt zum Plan für nächste Woche.
Ganz genau.
Lass uns das Ganze mal für dich als Zuhörer und als vielleicht aktuell ziemlich angespanntes Elternteil zusammenfassen.
Gerne.
Was wir in dieser Recherche über den Campus Hebebrand herausgefunden haben, zeichnet ein völlig anderes Bild von digitalem Lernen, als man es gemeinhin so befürchtet. Diese Schule drückt den Kindern eben nicht einfach ein Tablet in die Hand und wünscht ihnen viel Glück im endlosen Ozean aus irgendwelchen Links.
Nein, definitiv nicht.
Das System bietet massive, aber unglaublich intelligente Leitplanken. Es beginnt mit einer klaren visuellen Landkarte, dem Advanced Organizer, damit das Gehirn immer genau weiß, wo es steht.
Mhm.
Es nutzt den Garten der Kompetenzen, damit hochkomplexe Ziele für 10-Jährige plötzlich greifbar werden. Und es integriert agile Werkzeuge wie Kanban-Boards, damit die Kinder von klein auf lernen, sich selbst zu organisieren. Und am Ende schließt es jeden Lernkreislauf mit einer ehrlichen Reflexion ab.
Das fasst es wirklich perfekt zusammen. Es zeigt sehr eindrucksvoll, dass Digitalität hier an keiner einzigen Stelle als bloßer Selbstzweck genutzt wird. Es ist ein mächtiges Werkzeug, um eine extrem durchdachte Lernkultur zu etablieren.
Ja, das stimmt.
Eine Kultur, die den Schüler eben nicht alleine lässt, sondern den doch sehr anspruchsvollen Weg von der Fremdsteuerung durch den Lehrer hin zur echten, tiefgreifenden Selbststeuerung ganz eng begleitet. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Es war mir eine große Freude, diese Strukturen heute mit dir zu analysieren.
Danke dir vielmals für diese tiefen Einblicke. Und dir, der du das hier vielleicht gerade beim Pendeln, zur Arbeit oder abends auf dem Sofa hörst, möchte ich zum Schluss noch einen allerletzten Gedanken mitgeben. Wenn dein Kind jetzt in der 5. oder 6. Klasse schon lernt, seinen eigenen Lernprozess wie so ein kleines Start-up zu managen, wenn es lernt, eigene Schwächen ehrlich in hellgrün oder dunkelgrün einzuordnen, sich selbst messbare Ziele auf einer Zielscheibe zu setzen und völlig eigenständig zu beurteilen, wie es eigentlich lernt.
Das ist enorm.
Stell dir nur mal für eine Sekunde vor, mit welchem unglaublichen Selbstbewusstsein und welcher kognitiven Flexibilität dieses Kind in 10 oder 15 Jahren auf einen Arbeitsmarkt trifft, für den heute noch nicht einmal die Berufsbezeichnungen existieren. Denk da mal in Ruhe drüber nach.